Johannes Kapitel 17, Abvers 1. Da redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Ja, ein ganz kurzer Rückblick. Dieses Gebet beginnt, oder hatten wir besprochen und darüber nachgedacht, die erste Bitte unseres Herrn, des Sohnes an seinen Vater: Verherrliche deinen Sohn. Es war die Bitte um die Rückkehr in die himmlische Herrlichkeit und das Wiedereinnehmen der Stellung in der himmlischen Herrlichkeit. Aber wir haben gesehen, das war nicht Selbstzweck, diese Bitte unseres Herrn, sondern das ganze Leben unseres Herrn, sein ganzes Denken, sein ganzes Trachten durchzog ein übergeordnetes Ziel, eine übergeordnete Absicht, nämlich, dass durch den Herrn Jesus, dass durch den Sohn der Vater verherrlicht werden soll. Und so soll auch durch die Verherrlichung des Sohnes letztendlich als höchstes Ziel der Vater verherrlicht werden. Und dies sollte dadurch geschehen, dass nämlich der Herr Jesus, dass der Sohn Gottes in dieser Stellung des Verherrlichtseins den Ratschluss Gottes erfüllen würde, nämlich solchen, denen der Vater oder die der Vater dem Sohn als Gabe gegeben hat, dass der Sohn solchen ewiges Leben gibt. Und dann haben wir gesehen, in Vers 5 wiederholt er nochmal diese Bitte. Er bittet noch einmal um die Verherrlichung bei dir selbst, das heißt zu Rechten des Vaters, im Vaterhaus, in der ewigen himmlischen Gemeinschaft und mit der ewigen himmlischen Herrlichkeit, die der Herr Jesus schon besessen hat, vor Grundlegung dieser Welt. Aber die Grundlage sollte jetzt eine andere sein, nämlich die Grundlage ist jetzt Gottes Gerechtigkeit, indem Gott auf das vollbrachte Werk des Herrn Jesus auf dieser Erde sozusagen als Antwort, als Lohn seinem Sohn als Mensch jetzt diese Herrlichkeit geben würde. Was interessant ist, wenn wir dieses Gebet ja lesen, dann kommt die erste Bitte, die uns betrifft, die Nachfolger des Herrn Jesus betrifft, in Vers 11. Und der Herr Jesus äußert insgesamt drei Bitten, oder wir können seine Bitten in drei Bitten zusammenfassen. Und ich denke, diese drei Bitten, die der Herr Jesus betet, damals für die Elf, aber wir dürfen sie im Grundsatz auch auf uns anwenden. Diese drei Bitten und die Grundsätze, die mit diesen drei Bitten verbunden sind, die werden uns auch durch das ganze Jahr 2021 begleiten. Der Herr Jesus betet um drei Dinge. Er betet, dass die Seinen bewahrt werden in der Welt und dass sie bewahrt werden vor dem Bösen. Und auch wir durchscheiden im Jahr 2021 diese Welt. Der Herr Jesus ist abwesend im Himmel. Wir sind hier auf dieser Erde zurückgelassen mit einem Auftrag, mit einer ganz bestimmten Mission. Und wir sind ausgesetzt all den Gefahren, die diese Welt mit sich bringt. Und wie sehr haben wir es da nötig, in der Welt bewahrt zu werden, vor dem Bösen, vor den Listen und Angriffen des Teufels bewahrt zu werden. Die zweite Bitte des Herrn Jesus ist um die Heiligung. Und auch das wissen wir, Heiligung ist ein Prozess, der nie hier auf dieser Erde vollständig zu Ende sein wird. Das heißt, auch im Jahr 2021 ist das große Wirken Gottes und das große Wirken des Sohnes Gottes und das große Anliegen, das er für dich und mich hat, dass wir wachsen dürfen in der Heiligung. Dass wir immer mehr in das Bild des Herrn Jesus verwandelt werden dürfen, ihn immer mehr widerspiegeln, Christus an uns immer mehr gesehen wird. Und der dritte Punkt ist dann das große Endziel. Und vielleicht darf es im Jahr 2021 soweit sein. Ich hoffe, jeder von uns hat diese Erwartung, dass wir verherrlicht werden, dass der Herr Jesus wiederkommt, uns zu sich mitnimmt und wir dann in ewiger himmlischer Gemeinschaft, in ewiger Herrlichkeit mit dem Herrn Jesus sein dürfen. Das sind also auch die drei großen Themen, die uns im Jahr 2021 gegenseitig beschäftigen werden. Unsere Bewahrung, unsere Heiligung und der großartige Ausblick auf das endgültige Ziel, auf unsere Verherrlichung. Was ist jetzt das Wichtigste an einem Gebet? Oder wenn jemand für uns betet oder wenn wir selber beten, was ist eigentlich dann das Wichtigste oder die größte Frage, die wir mit einem Gebet verbinden? Ist doch eigentlich die Frage, wird sich dieses Gebet erfüllen? Werden sich diese drei Dinge in unserem Leben erfüllen? Werden sich diese drei Dinge im Jahr 2021 in deinem und meinem Leben erfüllen? Dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, bewahrt in dieser Welt, dass wir wachsen dürfen in der Heiligung und dass wir das große Endziel erreichen, das Gott sich vorgenommen hat für die Seinen, mit seinem Sohn verherrlicht zu werden. Und das war sicherlich auch die große Frage der Jünger. Wird dieses Gebet erhört? Und deswegen baut der Herr dieses Gebet genauso auf, fängt er nicht mit diesen Bitten für die Seinen an, sondern er holt zunächst einmal, würden wir so sagen, er holt weiter aus. Indem er nämlich ihnen aufzeigt, die Erfüllung der Bitten ist abhängig, an wen denn diese Bitten gerichtet sind. Also zu wem wird gebetet? Dann die zweite Frage ist, wer betet und in welchem Verhältnis stehen diese beiden zueinander? Und auf das geben uns die ersten fünf Verse in besonderer Weise Antwort. Wir haben gesehen, der Empfänger der Bitten ist der Vater. Und dieser Vater hat seinem Sohn Gewalt gegeben über alles Fleisch. Dieser Vater hat seinem Sohn die Fähigkeit und das Recht gegeben, Menschen ewiges Leben zu geben. Er hat also sozusagen seinen Sohn eingesetzt und gleichsam befähigt, dass sein Sohn seinen Ratschluss ausführen und erfüllen kann. Und dieser Vater hat seinem Sohn Menschen als Gaben gegeben, um seine unendliche, unermessliche, unwandelbare Liebe gegenüber seinem Sohn auszudrücken. Wir haben also hier einen Vater, den Empfänger des Gebetes, der den, der betet, in vollkommener Weise ewig liebt. Wer ist der Bittende? Es ist der Sohn. Und dieser Sohn ist getrieben von nur einem einzigen großen Ziel, von einem einzigen großen Wunsch, der sein Herz bewegt, dass sein Vater verherrlicht werde. Und dieser Sohn erfüllt in aller Treue den Ratschluss Gottes, indem er Menschen ewiges Leben gibt, indem er also diese Fähigkeit, diese Macht, dieses Recht, das er von Gott bekommen hat, auch in gottgemäßer Weise zur Verherrlichung Gottes gebraucht. Und dieser Sohn ist gekennzeichnet durch vollkommene Treue. Das haben wir ganz besonders in Vers 4 gelesen. Das Werk, die Mission, den Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat, die hat er in vollkommener Weise, hat er das ausgeführt. Und nach nicht wenigen Tagen würden ja dann auch die Jünger erleben, wie der Vater die Bitte seines Sohnes erfüllt, indem nämlich sein Sohn von dieser Erde weggenommen wird und in die Herrlichkeit des Himmels zurückkehrt. Und wie der Vater an seinem Sohn nicht nur seine vollkommene Liebe erweist, sondern auch seine vollkommene Gerechtigkeit. Das heißt, allein die ersten 5 Verse haben den Jüngern oder müssten den Jüngern eigentlich schon die vollkommene Gewissheit geben, dass das, was der Herr Jesus für sie betet, dass sich das in vollkommener Weise erfüllen wird. Denn er hat es ihnen demonstriert und demonstriert es ihnen an seinem Sohn. Aber das Interessante ist, das reicht dem Herrn Jesus noch nicht. Er möchte seinen Jüngern einen zweiten Beweis sozusagen geben, eine zweite Sicherheit, dass dieses Gebet um Bewahrung, um Heiligung und Verherrlichung sich erfüllen wird. Indem er nochmal nämlich 2 Fragen aufwirft, für wen betet er eigentlich? Wer ist der Gegenstand der Fürbitte? Und in welchem Verhältnis stehen die, für die er betet, in welchem Verhältnis stehen sie zum Vater und in welchem Verhältnis stehen sie zum Sohn? Und das ist der große Gedanke in den Versen 6 bis 11. Wir können das folgendermaßen gliedern: in den Versen 6 bis 8. Sehen wir noch einmal den vollbrachten Dienst des Herrn Jesus, aber jetzt unter einer anderen Perspektive, nämlich nicht in Perspektive in Bezug auf Gott, sondern in Bezug auf seine Jünger. Und zwar finden wir hier immer 2 Sachen, die zusammengehören. Es wird gegeben, dann wird empfangen, und dann wird uns das Ergebnis mitgeteilt. Der Sohn gibt, was der Sohn vom Vater empfangen hat. Und das Ergebnis ist, Vers 6 am Ende, sie haben dein Wort gehalten. Das gleiche dann auch nochmal in Vers 7 und Vers 8, wieder betont, der Sohn das Geben innerhalb der Personen der Gottheit. Wiederum empfängt jemand was, in diesem Fall empfangen die Jünger etwas von dem Sohn. Und wieder wird uns das Ergebnis mitgeteilt. Sie haben angenommen, sie haben wahrhaftig erkannt und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Und hier sehen wir wiederum, wie der Herr Jesus in vollkommener Treue den Dienst, den Gott, dem der Vater ihm gegeben hat in Bezug auf seine Jünger, wie er den in vollkommener Weise erfüllt hat wenn wir uns nämlich das Ergebnis anschauen. Und dann kommen die Verse 9 bis 11 und in den Versen 9 bis 11 finden wir drei Gründe, warum der Herr Jesus für die Seinen betet. Der erste Grund ist in Vers 9, er betet für sie um Bewahrung, um Heiligung und Vollendung, weil sie das Eigentum des Vaters sind. Er betet für sie als zweites, weil der Herr Jesus selber in seinen Jüngern verherrlicht wird. Das heißt, seine Jünger strahlen etwas von seiner Herrlichkeit wider. Sie spiegeln etwas von ihm selbst wider, offenbaren etwas von ihm selbst. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie bewahrt bleiben, dass sie weiter fortschreiten in der Heiligung und dass es dann seine Vollendung findet in der Verherrlichung. Und der dritte Grund haben wir in Vers 11, weil er zum Vater zurückkehrt und sie in dieser Welt zurückbleiben. Weil er sie auf diesem Schauplatz der Welt zurücklässt. Sie werden nicht im Himmel, brauchen sie nicht mehr bewahrt werden. Im Himmel müssen sie nicht mehr geheiligt werden, sondern es findet alles auf dem Schauplatz der Welt statt. Und das wollen wir jetzt etwas genauer noch anschauen, weil es da noch einige interessante Details gibt. Aber wir werden heute nur einen einzigen Punkt schaffen. Fangen wir an mit Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. In diesem Satz wird sozusagen der ganze Dienst des Herrn Jesus auf dieser Erde, die ihm gegebene Aufgabe, das ihm anvertraute Werk, sozusagen auf dieser Erde zusammengefasst. Und es wird betont, seine vollkommene Treue, er hat es vollkommen und vollständig zum Ende gebracht, zum Ziel geführt. Wie gesagt, der Aspekt ist nochmal ein anderer in Vers 4. Da sehen wir, dass der Jesus das Werk auf Erden vollbracht hat in Bezug auf den Vater. Hier in Vers 6 bis 8, er hat das Werk auf dieser Erde vollbracht in Bezug auf die Elf. Und was war dieser Auftrag, worin bestand diese Mission, diese Aufgabe, die er vom Vater empfangen hat? Wir lesen hier, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Offenbart bedeutet enthüllt, bekannt gemacht. Etwas, das vorher verborgen war, das nicht bekannt war, wurde jetzt sozusagen enthüllt. Ihr kennt es vielleicht, wenn ein neues Auto präsentiert wird, dann ist es zugedeckt und dann wird die Decke weggezogen und dann kann es jeder sehen. So als schwacher Vergleich hat jetzt sozusagen der Herr Jesus den Namen Gottes den Menschen offenbart, enthüllt. Was bedeutet der Name? Der Name drückt in der Schrift aus, wer die Person ist. Es beschreibt die Identität und das Wesen, den Charakter einer Person. Denkt zum Beispiel an 2. Mose Kapitel 3, als Gott sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart, dann fragt ja Mose nach dem Namen Gottes. Gott offenbart sich als der Gott der Väter und dann fragt Mose ja, aber was ist dein Name? Was soll ich sagen? Was ist dein Name, der die Kinder Israel erretten und befreien wird? Und quasi mit dem Namen ist verbunden, wer ist dieser Gott der Väter? Was ist seine Identität? Und dann gibt ihm Gott die Antwort, ich bin, der ich bin. Oder in 2. Mose 33, Vers 19, Gott verheißt dem Mose, oder Mose hat ja diesen Wunsch, dieses Anliegen, zeige mir dein Angesicht. Und dann verheißt Gott ihm, dass er an Mose vorübergehen wird. Und es heißt in Vers 19, in 2. Mose 33, Vers 19, dass Gott, wenn er an Mose vorübergeht, seinen Namen ausrufen wird. Und damit Mose seinen Namen kundtun wird und mitteilen wird. Und was lesen wir dann in 2. Mose 34? Gott geht an Mose vorüber und was ruft er aus? Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Und da sehen wir, dass mit dem Namen auch Charakter, Wesenseigenschaften, Charakterzüge verbunden sind. Der Name ist nicht nur irgendein Titel, den jemand hat, sondern es ist das ganze Wesen, die ganze Identität, das, was eine Person ausmacht, wer er ist und was er ist. Und hier sagt der Herr Jesus jetzt, dass er durch seine Worte, durch seine Reden, seine Belehrungen, durch sein Wirken, durch seine Zeichen, hat er offenbar gemacht, gezeigt, sichtbar den Menschen vor Augen geführt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was war das dann für einen Namen, den er den Menschen kundgemacht hat? Wir haben ja dankenswerterweise, hatte Simon ja schon öfters gepredigt über die Namen Gottes. Was für ein Name ist hier gemeint, wenn es hier heißt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast? Und ich denke, wenn man das Johannesevangelium im Zusammenhang liest, dann kann es nur eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort finden wir bereits schon in der Einleitung des Johannesevangeliums in den Versen 14 und 18 von Kapitel 1. Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Das heißt im Johannesevangelium, der Name, den der Herr Jesus den Menschen von Gott geoffenbart wird, das ist der Name des Vaters. Es war ja so, dass bereits in der Vergangenheit sich Gott immer wieder den Menschen geoffenbart hat. Und ich hoffe, es ist uns bewusst, welche Gnade das eigentlich ist. Wenn Gott sich uns Menschen nicht offenbaren würde, wenn Gott nicht von sich aus irgendetwas über sich uns mitteilen würde, wir würden nichts von Gott wissen. Wir wären völlig blind. Johannes 1, Vers 18 sagt auch warum. Weil niemand jemals Gott gesehen hat. Wir können mit unseren menschlichen Sinnen und mit unseren menschlichen Fähigkeiten, können wir Gott nicht erkennen, können wir nichts von Gott wissen. Deswegen sind wir darauf angewiesen und welche Gnade, welch Erbarmen, dass das Gott im Laufe der Geschichte immer wieder getan hat, dass Gott sich herabgeneigt hat und uns Menschen über sich etwas mitgeteilt hat, so dass wir Menschen Gott erkennen können und ihn kennen können. Und so hat sich Gott zum Beispiel in der Vergangenheit geoffenbart als Elohim, als der Schöpfer, als der Herr, der ewig Seiende, der ich bin, der Bündnisse mit Menschen schließt. Er hat sich geoffenbart als El Shaddai, als Gott der Allmächtige, in dem völliges Genüge ist, der in der Lage ist, alle Bedürfnisse seines Volkes in jeder Situation zu stillen. Er hat sich geoffenbart als Gott der Höchste, der souveräne Herrscher des Universums, aber weder einem Abraham, einem David, einem Daniel und sonst der großen Glaubenshelden im Alten Testament hat sich Gott als Vater geoffenbart. Wer das Alte Testament durchstudiert, der findet einige wenige Stellen, zum Beispiel im Propheten Jesaja oder auch in Maleachi, wo Gott als Vater sich Gott Vater nennt. Aber da ist der Kerngedanke immer der von Ursprung, von Abstammung. Aber Gott hat sich nie persönlich als Vater gezeigt und geoffenbart. Und so ist es interessant auch, wenn man dann in das Judentum hineinschaut, das ja ein Stück weit dann das Alte Testament auch reflektiert, schreibt zum Beispiel Strack-Billerbeck in seinem Kommentar zum Talmud und zum Midrasch, dass Vater als Gottesbezeichnung es im Judentum, wenn überhaupt, eine einzige Schrift gibt, nämlich das Testament von Juda, wo Gott als Vater angeredet wird. Man geht davon aus, dass es ca. 200 vor Christus diese Schrift entstanden ist. Allerdings sind die meisten Forscher heute der Überzeugung, dass sie eine christlich überarbeitete Schrift aus dem 3. Jahrhundert ist. Und auch in der ganzen rabbinischen Literatur findet es sich nirgends, dass Gott als Vater im Gebet angeredet wird. Das nimmt im Judentum interessanterweise erst zu im ersten nachchristlichen Jahrhundert unter dem Einfluss des Christentums. Und auch Rosh Elibi hat gesagt, dass er kein einziges jüdisches Gebetsbuch kennt, wo Gott im Gebet als Vater angeredet wird. Sondern ganz im Gegenteil, nachdem das bekannt wurde, dass die Christen Gott so anreden als Vater, dass in den jüdischen Schriften dann Widerstand kam und das als eine Art Blasphemie, als eine Art Gotteslästerung, als eine Art Verunehrung des ewigen allmächtigen Gottes bezeichnet wurde. Aber das Besondere und eigentlich das, was das Christentum gerade ausmacht, ist diese Offenbarung Gottes als Vater. Wir haben gelesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Wort, das in den ersten Versen beschrieben wird, seine ewige Existenz, das ist der göttliche Name, der göttliche Titel des Herrn Jesus. Dieses Wort wird vollkommener Mensch. Er nimmt sowohl den Körper als auch die Natur eines Menschen ein. Und um sein Menschsein in vollkommener Weise zu beschreiben, sagt Johannes nicht einfach nur, das Wort wurde Mensch, sondern das Wort wurde Fleisch. Weil der Begriff Fleisch hier die geschöpfliche Seinsweise im Gegensatz zu Gott, der Geist ist, ausdrückt. Und Johannes will hiermit betonen, dass der Sohn Gottes in allem, die Sünde ausgenommen, uns Menschen gleich geworden ist. Und das ist auch das große Wunder von Weihnachten, dass auf der einen Seite der Jesus seine Gottheit nie abgelegt hat, er ist wahrer Gott, und gleichzeitig doch in einer Person wahrer Mensch. Mit allem, was zum Menschsein gehört. Er war müde, er hatte Durst, er hatte Hunger. Und ein Bibelausleger hat es einmal folgendermaßen ausgedrückt. Das Wort wurde, was es niemals zuvor war, nämlich Fleisch, ohne aufzuhören, was es schon immer war, nämlich Gott. Und dann auch interessant, und dieses fleischgewordene Wort wohnte unter uns. Und hier steht ein Ausdruck, der bedeutet eigentlich so viel wie hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen oder zeltete unter uns. Die Septuaginta verwendet dieses Wort in 2. Mose 25, Vers 8, wo Gott diese Verheißung dem Volk Israel gibt, ich will in ihrer Mitte wohnen. Da steht für Wohnen genau dieser gleiche Ausdruck. Und so spielt dieser Ausdruck hier letztendlich auf die Stiftshütte an. Die Stiftshütte war ja der physische Wohnort der Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde. Im Alten Testament war die Gegenwart Gottes, Gottes Herrlichkeit, physisch in zwei Dingen sichtbar. Einmal in dieser Wolken- und Feuersäule und in diesem Zelt. Jetzt ist sie sichtbar, nicht nur in einem menschlichen Körper, sondern in einem Menschen selber. So wie wir es in Kolosser 1, Vers 19 lesen, dass die ganze Fülle in ihm wohnt. Kolosser 2, Vers 9, die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in ihm. Und weil jetzt die Herrlichkeit Gottes in einem Menschen sozusagen verkörpert, manifestiert wurde, konnte seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, jetzt geschaut werden. Aber jetzt heißt es hier, und darauf ist zu achten, nicht alle haben seine Herrlichkeit geschaut, sondern es heißt wir. Und damit meint der Apostel eine ganz bestimmte Personengruppe, nämlich sich und die Apostel und die, die in Vers 12 und 13 von Kapitel 1 genannt werden. Denn auch das hat der Herr Jesus mit der Stiftshütte gemeinsam. Die Stiftshütte, das war von außen ein Zelt aus Seekuhfellen. Grau, schwarz gefleckte Tierhäute. Wie heißt es beim Herrn Jesus, was war das Urteil der Menschen, wie wir es prophetisch zusammengefasst finden, Jesaja 53, Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Und so wirkte der Herr Jesus auf die meisten Menschen von außen. Des Zimmermanns Sohn. Sie haben in ihm nichts anderes gesehen als wie einen Gotteslästerer, als einen Hochstapler. Aber wie war es in der Stiftshütte? Innen die Wände voller Gold und die Teppiche aus den herrlichsten Farben und den wertvollsten Stoffen. Und jetzt hat Gott einzelnen Menschen in seiner Gnade die Augen geöffnet, dass sie sozusagen durch die äußere Hülle hindurchsehen durften und die ganze Herrlichkeit und den ganzen Reichtum dessen, was der Herr Jesus in seiner Person ist, nämlich wahrer Mensch und wahrer Gott, dass sie das erkennen durften. Und das ist gemein mit diesem, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, und dann wird diese Herrlichkeit näher erklärt, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und hier haben wir diesen besonderen Ausdruck, eingeboren, den nur der Apostel Johannes für den Herrn Jesus verwendet. Zunächst einmal meint dieser Ausdruck Eingeborene das einzig geborene Kind. Ich hoffe, ich darf euch anführen, sozusagen als Erklärung, die Zoe wäre das eingeborene Kind von Ralf und Alexandra. Aber es steckt damit schon etwas Zweites damit in Verbindung. Das einzige Kind hat auch immer einen ganz besonderen Wert und ist von ganz besonderem Wert für die Eltern. Und das ist der zweite Gedanke, mit dem die Schrift verwendet oder meint, wenn sie dieses Einziggeborene verwendet. Und zwar lasst uns da dazu eine Stelle aufschlagen, die das sehr schön erklärt, im Hebräerbrief Kapitel 11. Die Verse 17 und 18. Da heißt es, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt wird, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Und da sehen wir schon, dass die Bedeutung dieses Begriffes erweitert wird. Dass es gar nichts mehr mit der Geburt in einem zweiten Sinne zu tun hat, sondern dass es hier die Bedeutung bekommt, einzig in seiner Art, einzigartig. Denn Isaak war ja nicht der einzige Sohn Abrahams, er hatte ja vorher schon den Ismael gezeugt. Und auch danach hatte Abraham noch jede Menge Söhne und Töchter. Und trotzdem wird hier Isaak genannt, der Eingeborene. Und es wird auch erklärt, warum. Weil er der einzige Sohn war, der Träger der Verheißung war. Und er hatte eine besondere Beziehung zu Abraham. Von Isaak heißt es, er war der geliebte Sohn. Und so bedeutet dieses Eingeborener einzig in seiner Art, unvergleichlich, ein Alleinstellungsmerkmal, weil dieser Sohn in einer besonderen Beziehung, in einer einzigartigen Beziehung zu dem Vater besteht. Und Johannes spricht ja von Kindern Gottes. Die Gläubigen sind zu Kindern Gottes geworden. Und um die Einzigartigkeit des Herrn Jesus zu unterscheiden, dass er den Vorrang hat, dass er höher ist, dass er einzigartig ist gegenüber allen, die zur Familie Gottes gehören, deswegen verwendet Johannes diesen Begriff des eingeborenen Sohnes vom Vater. Der Herr Jesus ist allein der ewige Sohn Gottes. Und dann in Vers 18 eben diese Wahrheit, niemand hat Gott jemals gesehen. Es werden hier drei Aussagen in Vers 18 gemacht. Gott wurde niemals von einem Menschen gesehen. Es wird betont, niemand und jemals hat Gott gesehen. Das heißt, jede Ausnahme ist ausgeschlossen. Das bezeugt sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament. Denken wir an 2. Mose 33, Vers 20. Niemand vermag mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und lebt. Oder auch Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 16 spricht davon, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Also das, was dem Menschen völlig unmöglich war, was für den Menschen völlig ausgeschlossen war, das hat jetzt der Sohn Gottes getan. Er hat Gott, er hat den Vater kundgemacht. Und dieses Wort für kundgemacht ist interessant, da steht im Griechischen das Wort exegeomai, wo unser Wort Exegese, Auslegung der Schrift, herkommt. Dieses Wort bedeutet so viel wie erzählen, darlegen, kundmachen. Es war ein Terminus technicus für die autoritative Auslegung des Gesetzes durch die Schriftgelehrten. Und Johannes will damit darauf hinweisen, der Sohn Gottes, er hatte eine viel höhere Botschaft. Und es wird ja auch schon in Vers 17 angedeutet, das Gesetz war durch Mose. Aber jetzt kommt einer, der bringt nicht nur das Gesetz, sondern der hat eine viel höhere, eine viel gewaltigere Botschaft als wie Mose. Weil unter dem Gesetz, da konnten die Menschen nur die Rückseite, Mose durfte nur die Rückseite des Angesichtes der Herrlichkeit Gottes sehen. Jetzt kommt aber einer, der legt uns, erklärt uns sozusagen, bringt uns die höchste vollständige Offenbarung Gottes, die Gott den Menschen jemals mitteilen wollte, indem er nämlich den Menschen zeigt, darlegt und verbindlich autoritativ erklärt, Gott als Vater. Und es ist interessant, auch hier wird eine Zeitform verwendet, die darauf hinweist, dass das ganze Leben des Herrn Jesus auf der Erde eine beständige, fortdauernde Kundmachung, Auslegung, Erklärung dessen ist, wer der Vater ist. Und dann die dritte Aussage wurde uns erklärt, warum das der Herr Jesus überhaupt konnte. Warum war er fähig dazu? Und da wird gesagt, weil er der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Und achtet ganz genau darauf, es heißt, der im Schoß des Vaters ist. Nicht wahr, das würden wir erwarten, sondern der im Schoß des Vaters ist. Das heißt auch jetzt, in dem Moment, wo er als Mensch auf dieser Erde war, war er im Schoß des Vaters. Dieses Wort Schoß kommt an zwei weiteren Stellen im Neuen Testament noch vor. Einmal in Lukas 16, da ist vom Schoß Abrahams die Rede, wo Lazarus nach seinem Tod hineinkommt. Und es kommt im Johannesevangelium selber vor, in Johannes 13, Vers 23. Und zwar kodiert sich damit der Apostel Johannes selber. Er spricht von einem Jünger, den Jesus liebte, und der lag bei diesem letzten Mal im Obersaal zu Tisch in dem Schoß des Herrn Jesus. Und da kriegt man schon einen Eindruck, was das bedeutet. Bei Schoß geht es nicht so sehr um die Örtlichkeit, sondern es geht vor allem um den Ausdruck einer Beziehung. Wenn jemand seinen Schoß oder seinen Kopf in den Schoß eines anderen legt, dann war das Ausdruck besonderer Innigkeit, Ausdruck besonderer Liebe, Ausdruck besonderer Zuneigung. Und das betont hier die Stellung des Verhältnisses, dass der Herr Jesus, als er als Mensch auf dieser Erde war, zu seinem Gott und Vater im Himmel hatte. Nämlich ein Verhältnis tiefster, inniger Gemeinschaft, gegenseitiger Liebe und größtmöglicher Nähe. Das war in Ewigkeit so. Das war aber auch, als er als Mensch auf dieser Erde war. Und es gibt uns eine zweite Stelle im Johannesevangelium, die uns das vielleicht hilft, zu verstehen, wo man ähnlichen Ausdruck finden. Schlagt einmal auf Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Da sagt uns der Jesus als erstes einen Grundsatz. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Auch hier wiederum dieser Ausdruck, nicht der im Himmel war, weil als Sohn des Menschen war er noch nicht im Himmel, sondern der im Himmel ist jetzt in dem Moment, wo er hier auf dieser Erde steht und mit Nikodemus redet. Aber weil der Herr Jesus in dieser besonderen Beziehung zum Himmel stand, auch als Mensch auf dieser Erde, kann er über die himmlischen Dinge reden. Und deswegen ist er der Einzige, der uns kundtun kann, wer der Vater ist. Hier so ein Zitat von Dennett. Er sagt, niemand ist dazu imstande gewesen außer ihm. Er allein vermochte es zu tun, wegen seiner einzigartigen Stellung und Nähe, Vertraulichkeit und Gemeinschaft, die er von Ewigkeit und er allein bei Gott dem Vater innehatte, den Platz im Schoß des Vaters. Diesen Platz hat er nie verlassen. Er war auch im Schoß des Vaters, denn diese Worte drücken ein inneres Verhältnis, nicht eine örtliche Bestimmung aus, während er auf der Erde als Mann der Schmerzen pilgerte. Und so können wir den Dienst des Herrn Jesus zusammenfassen mit dem, was er dann in Johannes 14, Vers 8 zu Philippus selber sagt. Lass uns das aufschlagen, Johannes Kapitel 14, die Verse 8 bis 11. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Das heißt, alles, was der Herr Jesus getan hat, seine Worte, seine Werke, seine Zeichen, seine Wunder offenbart uns den Vater. Sozusagen Johannes 1, 14 bis 18 erklärt uns, wozu der Herr Jesus Mensch geworden ist, nämlich um den Vater zu offenbaren. Erklärt uns, warum der Herr Jesus alleine in der Lage war, den Vater zu offenbaren, weil er Mensch war und weil er in dieser besonderen Beziehung zum Vater stand, weil er auch als Mensch im Schoß des Vaters war. Und ab Vers 19, das ganze Johannesevangelium, wird uns dann gezeigt, wie und was der Vater ist. Und ich möchte uns nochmal daran erinnern, dass es aus, so wie ich es aus der Schrift erkenne, gibt es vier Gründe, warum der Herr Jesus Mensch wurde. Der erste Grund ist Hebräer 2, die Verse 14 bis 18, um zu sterben und das stellvertretende Sühnungswerk zu vollbringen. Der zweite Grund ist, damit er ein barmherziger Hohepriester würde, einer, der voller Mitempfinden mit den Seinen ist, weil er gelitten hat, weil er versucht wurde, in allem ohne Sünde. Aber er war treu und kann uns deswegen in allen Lebensumständen helfen, weil er genau weiß, was Einsamkeit bedeutet. Er weiß genau, was von Menschen zu leiden bedeutet, von Menschen verstoßen, verworfen zu werden. Jede einzelne Lebenssituation, die du und ich auch im Jahr 2021 durchleben werden, er hat sie alles selber vollkommen durchlebt, ohne Sünde. Er hat alles vollkommen empfunden, weil er vollkommener Mensch war. Und deswegen kann er vollkommen mit dir und mir mitempfinden und kann uns in diesen Lebensumständen, in denen wir uns befinden, in vollkommener Weise helfen. Der dritte Punkt ist, Christus ist Mensch geworden, um Vorbild für uns zu sein. Nicht das Gesetz, sondern Christus ist der Maßstab und die Lebensregel eines Gläubigen. Denkt an Philipper 2, Vers 5, diese Gesinnung sei in euch. Hebräer 12, wo wir zweimal aufgefordert werden, ihn anzuschauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Oder 1. Petrus 2, Vers 21, wo uns gezeigt wird, Christus als Vorbild in den Leiden. Er hat uns Fußstapfen auf diese Erde hinterlassen, denen wir nachfolgen sollen. Und es ist wiederum interessant, genau diese drei Punkte zählen auch die meisten Dogmatiken auf. Es war für mich nur wieder erstaunlich, es ist interessant, ein Punkt fehlt fast immer. Nämlich die Offenbarung des Vaters. Der Herr Jesus ist Mensch geworden, um den Vater zu offenbaren. Und jetzt ist die große Frage, warum ist das so wichtig? Warum ist das nicht nur eine Gedankenspielerei, eine Spielerei von irgendwelchen Theologen? Warum ist das so wichtig? Dass der Herr Jesus als Mensch die vollkommene Offenbarung des Vaters auf dieser Erde gemacht hat. Der erste Hinweis finden wir bereits im ersten Kapitel vom Johannesevangelium in den Versen 12 und 13. Da ist die Rede von Kindern Gottes. Die Offenbarung des Vaters führt offensichtlich dazu, dass es eine neue Familie auf dieser Erde gibt. Nämlich einen Vater mit Kindern. Dass solche, die erkennen, wer der Herr Jesus ist und die den Herrn Jesus aufnehmen, dass sie zu Kindern Gottes werden. Paulus spricht später dann im Römerbrief, in Epheser 1 und Galater 4, noch von Söhnen Gottes. Und das führt uns zum Ende vom Johannesevangelium, das bitte ich euch mit mir aufzuschlagen. Und deswegen war mir das auch ein Anliegen, das heute so ausführlich zu betrachten, was nämlich die Folge daraus ist. Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 17. Das ist unmittelbar nach seiner Auferstehung. Maria begegnet dem Auferstandenen. Und dann sagt der Jesus zu ihr, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Und das Interessante ist, das Johannesevangelium beginnt mit dem Wort, das ewige Wort, das bei Gott war und das selber Gott ist. Und dieses Wort wird Fleisch, wird vollkommener Mensch, geht durch den Tod und die Auferstehung hindurch. Und was ist das Ergebnis davon? Was kommt am Ende im Johannesevangelium heraus? Dass solche, die dieses Wort im Glauben angenommen haben, dass die jetzt genau in die gleiche Stellung hineinversetzt werden und in die gleiche Beziehung, die er zu Gott hat. Mein Gott, euer Gott. Mein Vater, euer Vater. Weil der Herr Jesus Gott als Vater geoffenbart hat und diese Offenbarung als Mensch gemacht hat, deswegen können andere Menschen an dieser Offenbarung teilhaben und können andere Menschen zu Gott in diese Beziehung kommen, dass Gott ihr Vater ist. Und was bedeutet das? Es reden heute ja immer alle von der Liebe, dass Gott uns liebt. Aber ist uns bewusst, dass die Liebe in besonderer Weise, die Liebe zu den Seinen, mit der Vatersein Gottes verbunden ist? Wie ruft der alte Johannes, Apostel Johannes, begeistert aus, 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Gerade darin zeigt sich die Liebe des Vaters, dass er aus Menschen oder Menschen zu seinen Kindern macht. Dass er Menschen in diese Beziehung, in diese Stellung, wie sein Sohn hineinführt. Dass Gott ihr Gott ist und zu ihrem Vater wird. Und dass Gott mein Vater ist, bedeutet, dass ich Gegenstand seiner Liebe bin. Da möchte ich uns auf den letzten Vers hinweisen, in diesem Gebet in Johannes 17. Da spricht der Herr Jesus genau das, nehme ich noch einmal an. Johannes 17, Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, nämlich den Namen des Vaters, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wisst ihr, und wenn wir das beginnen, so langsam zu verstehen, zu erahnen, wie kann uns das durch alle Situationen, auch im Jahr 2021, alle Täler, alle Angriffe, alle Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, wie kann uns dieses Wissen, diese Tatsache uns hindurchtragen? Dass die Liebe des Vaters, mit der Vater seinen Sohn geliebt hat, dass diese Liebe in jedem Kind Gottes ist. Dann gibt es auch in den Tälern keinen Zweifel mehr. Liebt Gott mich? Hat Gott mich jetzt vielleicht verworfen? Sondern wir dürfen wissen, er ist unser Vater und wir sind seine geliebten Kinder. Und es ist interessant, wie auch der Apostel Paulus dieses Thema verwendet, indem er nämlich alle Segnungen, die wir als Gläubige haben, auf diese Tatsache zurückführt, dass Gott unser Gott und unser Vater ist. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in 2. Korinther 1, Verse 2 und 3. Ich nehme als Beispiel Epheserbrief Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeden geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Und in Vers 2 heißt es, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Weil Gott der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus ist, und weil Gott zu unserem Vater geworden ist, sind all die Segnungen, die dann von Vers 4 bis Vers 14 aufgezählt werden, diese Segnungen hängen alle mit dieser Beziehung zusammen. Und nicht nur Paulus redet darüber, auch der Apostel Petrus. Lasst uns aufschlagen, 1. Petrus. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat. Und dann zählt Petrus in einem Lobpreis ebenfalls verschiedene Segnungen auf. Das heißt, der ganze Segen, den Gott Menschen schenken wollte, seinen Erlösten schenken wollte, ist oder steht zu dieser doppelten Beziehung in Verbindung. Er ist der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus, und der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus ist mein Gott und mein Vater. Und Roger Liebe, und damit möchte ich schließen, der hat es so ausgedrückt: Die Offenbarung Gottes als Vater ist das Höchste und das Tiefste, was unser Glaube beinhaltet. Die ewige Glückseligkeit des Vaters und des Sohnes, der Sohn als Mensch in diese Welt gekommen, um Menschen aus dieser Welt in genau diese Beziehung zu führen, dass nämlich Gott ihr Gott und ihr Vater ist. Kann es wirklich Größeres und Herrlicheres geben? Und das stellt der Herr Jesus voran. Das ist die erste Aussage, die er macht. Für wen betet er eigentlich? Er betet für solche, denen er den Vater geoffenbart hat. Und das beinhaltet, er betet für solche, die genau in diese Beziehung gekommen sind. Dass Gott ihr Vater geworden ist. Sie sind sein Eigentum, sie sind der Gegenstand seiner Liebe, und alle Segnungen, die Gott ihnen gibt, stehen damit in Verbindung. Es ist schwer, in der Schwachheit der Worte das auszudrücken, aber ich hoffe, ihr konntet bisschen das mitnehmen und warum mir das so wichtig war. Und ich denke, wenn wir uns das mehr bewusst werden, wenn wir das mehr in unseren Herzen erfassen und auch dafür beten, und das Bewahren beinhaltet das, dass wir das auch in unseren Herzen bewahren, dann werden wir mit vielen, was uns im neuen Jahr auf uns zugekommen wird, sowohl an Freude als Leid, denke ich, werden wir auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine gottverherrlichende Art und Weise damit umgehen können. Und dazu möge Gott euch allen Gnade geben, und ich hoffe, dass wir wirklich zutiefst überwältigt sein können, dass der Jesus Gott als Vater geoffenbart hat, und weil er das als vollkommener Mensch getan hat, dass wir deshalb an dieser Offenbarung Anteil haben können. Amen.